Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Hallo und guten Morgen wünsche ich und ein schöner Morgengruß geht auch nach Wien. Von dort ist unser Gast uns heute zugeschaltet, Christian Felber. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Freier österreichischer Publizist ist er und Bestsellerautor, Hochschullehrer, Aktivist und zeitgenössischer Tänzer. Das alles, Herr Felber, mit einiger Resonanz und auch einigem Erfolg. Was bedeutet Ihnen Erfolg?
Das steckt schon im Begriff drinnen. Erfolg ist die Folge dessen, dass man seinem oder ihrem Herzen folgt und das tut, was Sinn stiftet für einen selbst und für die Welt, was man gerne macht und worin man sein Potenzial entfalten kann und der Gesellschaft einen Mehrwert erbringt.
Und umgekehrt heißt dann Misserfolg, dass Sie etwas tun, was keinen Mehrwert bringt?
Ich würde sagen, dass ich gegen mich selbst verbrochen habe. Das ist Misserfolg.
Und kann Erfolg Sie korrumpieren?
Vielleicht gibt es keine gefährlichere Korruption, weil verführerischere, als den Erfolg.
Sind Sie korrumpiert? Wie nehmen Sie sich da selber wahr?
Der Teufel hat schon öfters angeklopft, dass ich nicht mehr eben darauf achte, was meine Quelle ist, was ich zu geben habe und was ich im tiefsten Inneren selber bin, sondern was die Außenwelt von mir verlangt, wofür sie mich lobt, wofür sie mir Anerkennung zollt. Das ist, wie gesagt, die Folge. Aber es darf nie das primäre und treibende Motiv werden.
Über das Tanzen als Energiequelle, Umweltschutz als Selbstschutz, alternative Wirtschaftsmodelle, über Werte und Ganzheitlichkeit. Darüber und noch viel mehr reden wir mit unserem heutigen Gast Christian Felber. Herr Felber, Sie schreiben Bücher, Sie lehren, Sie halten Vorträge und Sie tanzen. Jetzt kann Tanz für unterschiedliche Menschen ganz was Unterschiedliches bedeuten. Also für manche ist es einfach Ausdruck von Bewegungsfreude und Körperlichkeit. Für manchen ist es eine Form der Meditation. Manche einfach schlicht Sport oder Ventil für Aggression und Frust. Was ist es für Sie?
Primär eine Seinsform. Also ich benenne meinen Tanz auch gerne artgerecht bewegen. Und ich ergründe und erspüre meine Grundbedürfnisse, die sich dann im Tanz ausdrücken dürfen. Da ist vieles von dem dabei, was Sie genannt haben, aber ich frage eigentlich und spüre meinen Körper, wie willst du dich bewegen, was möchtest du ausdrücken und wann fühlst du dich richtig, richtig wohl. Und das, was da dabei herauskommt, sind dann verschiedene Stile, die meine Lieblingsstile sind und da ist die Kontaktimprovisation dabei, da ist das authentische Bewegen dabei, da ist aber auch Partnerakrobatik dabei.
Und was dann, wenn Sie anfangen zu tanzen, für sich beispielsweise auch, vielleicht allein zu Hause, welcher Stil dann zum Tragen kommt, hängt von Ihrer jeweiligen Stimmung ab?
Hängt von der jeweiligen Stimmung ab, aber wenn man gut in Kontakt mit sich selbst ist, dann hat man eh schon auf das eine oder andere spezifisch Lust. Grundsätzlich immer geht es darum, aus dem Kopf rauszukommen, dass man nicht primär ein denkendes kartesianisches Wesen ist. Ich sage immer, cogito ergo sum ist nicht falsch, aber amo ergo sum und ich bewege mich ergo sum, ich fühle ergo sum und ich bin ein verbundenes Wesen. Und
ist er noch da? Jetzt haben wir unseren Christian Felber verloren an den Tanz oder was auch immer. Wir versuchen, die Leitung wieder herzustellen und spielen so lange Musik von Calexico. Jetzt sind wir wieder verbunden mit Christian Felber, der in Wien für uns im Studio sitzt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Tänzer, Autor und Aktivisten. Sie haben eben, als wir festgestellt haben, dass wir wieder verbunden sind, gesagt, das konnte gar nicht anders sein, als dass diese Leitung abbricht. Was wir hier machen, miteinander reden, noch dazu sich dabei nicht anzuschauen, ich nehme fast an, es widerstrebt Ihnen ein bisschen, ist eben sehr kopfig, oder?
Es ist kopfig. Ich wollte damit nur sagen, es war ein Anschauungsbeispiel, wie sich das anfühlt und was passiert, wenn die Verbindung zwischen Denken und Fühlen abreißt. Und der Tanz ist eine wunderbare Form, die Verbindung zwischen der rationalen Wahrnehmung und der emotionalen und der körperlichen Wahrnehmung herzustellen. Und ich denke, alle, die diese Erfahrung machen, wissen, wie wunderbar sich das anfühlt. Im Unterschied zu einem reinen Kopfgespräch.
Tanzen Sie jeden Tag? Haben Sie heute Morgen schon getanzt?
Heute Morgen noch nicht. Ich versuche immer, mich auf eine sehr bewusste Art aus dem Bett hinaus zu wälzen oder wutzeln, wie wir in Österreich sagen. Aber ich tanze jeden Tag in einer anderen Form. Manchmal ist das das klassische Tanzstudio, aber aufgrund meiner intensiven Reisetätigkeit laufe ich oft hinaus in die Natur, springe in einen Fluss, klettere auf einen Baum, mache ein bisschen Yoga oder Meditation. Oder ich gehe auf eine sogenannte Jam. Das sind freie Treffen von 20, 30 Tänzern und Tänzerinnen, die dann Kontakt improvisieren. Und das ist nicht nur eine sehr freie Form und beglückende Form des Menschseins, sondern auch eine sehr, sehr kreative und eine Form, die eben dieser Life-Balance auf die Sprünge hilft. Und da vergisst man dann alle Bücher, die man je geschrieben hat, alle Gespräche, die man je geführt hat. Und man ist ganz in diesem Flow, den die Psychologie ja als die Erfahrung des Ausschüttens von Glückshormonen beschreibt.
Und haben Sie dieses Tanzen tatsächlich auch gezielt für sich entdeckt, um diese Balance oder diesen Ausgleich zur Kopfarbeit, die Sie natürlich, wenn Sie lehren und schreiben und Vorträge halten, dann ist das der Kopf, um das auszugleichen?
Ja, doch. Mir hat das niemand gezeigt. Und Tänzer zu werden war zu meiner Zeit für einen Mann auch nicht etwas Gewöhnliches, sondern da war man eigentlich sofort mal schwul oder übersensibel oder irgendwas Abwertendes. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich nur lese und schreibe und denke, dann geht es mir irgendwann schlecht und tendiere zur Depression. Und dann bin ich durch mehr oder weniger bewusstes Suchen, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich mich vielleicht schon am Vormittag bewege, dann geht es mir bis zum Mittag so gut, dass es mir bis zum Abend nicht mehr schlecht gehen kann. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht und ich habe dem Dasein in meinem Körper und dem Folgen meiner Bedürfnisse, was sich dann eben in dieser umfassenden Form des Tanzens und in Bewegung sein zeigt, prinzipiellen Vorrang gegeben. Weil erst wenn ich für mich selbst gesorgt habe, bin ich in der Lage, auch gut für die Welt zu sorgen. Und meine Kopf- oder intellektuelle Arbeit ist dann nicht nur dreimal so produktiv, sondern das mag jetzt vielleicht ein bisschen vermessen klingen, aber es kommen dann auch gescheitere Ergebnisse heraus.
Sie haben Spanisch studiert, Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaften. Eigentlich hätte man jetzt denken können, dass Sie Wirtschaftswissenschaften studiert haben hätten müssen. Denn Sie befassen sich ja in Ihren Büchern mit Geld, mit Welthandel, mit Wirtschaftsformen, vor allem mit einer, der Gemeinwohlökonomie. Darüber reden wir gleich noch mehr. Aber wie kam es, dass Sie sich dem Thema Wirtschaft zugewandt haben?
Also ich habe sehr bewusst nicht Wirtschaft studiert, weil das, was als Wirtschaftswissenschaft an den österreichischen, aber ich weiß heute, da ist kein Unterschied zu den deutschen Universitäten angeboten wurde, das ist etwas ganz, ganz Einseitiges, Unausgewogenes, Verkopftes. Und ich würde leider sogar sagen, weil ich gerade ein Buch dazu schreibe, es ist eine Geisteskrankheit, weil es so unverbunden mit allem anderen, nicht nur mit den Kontexten des Wirtschaftens, von der demokratischen Gesellschaft, der Geschlechterbeziehung, dem ökologischen Urgrund der Wirtschaft, der Ökologie, dem Thema Macht und Politik und vor allem von den Werten, ist vollkommen getrennt von all diesen Kontexten. Und die Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaft in eine irreale Science Fiction, das ist einfach nur krank. Das ist zutiefst pathologisch. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung, weshalb ich da jetzt auch ein Buch schreibe. Mich hat es zur Universalwissenschaft gezogen. Also ich wollte das Ganze, das, was die Welt im Innersten zusammenhält, das wollte ich studieren. Das wäre meine Vorstellung einer Universalwissenschaft. Und die Universität, die verspricht ja genau das. Universität kommt vom Universum. Und Universum heißt wörtlich Unum Versum, eine einzige Verszeile oder eben eine einzige Wissenschaft. Es gibt nur eine Wissenschaft und die kann man natürlich aufsplittern in Disziplinen oder in sogenannte Wissenschaftszweige. Aber erst nachdem man den Baum beschrieben und nachdem man den Baum erkannt hat, und das ist die Universalwissenschaft, und deshalb müsste auf einer echten Universität zuerst allen Studienanfängern der Baum der Wissenschaft zugänglich gemacht werden und erst danach, später, kann man sich auf den dicken Ast der Wirtschaftswissenschaft im größtmöglichen Sinne und dann noch später vielleicht auf den Zweig der Bankkauffrau spezialisieren. Aber dann kenne ich alle anderen Teile dieses Ökosystems. Ich bin dann auch Ethikerin, ich bin dann auch Gender-Expertin, ich bin dann auch Psychologin, ich bin dann auch Demokratietheoretikerin und ich kann dann überhaupt nicht mehr diesen Schaden anrichten, den die heutige Wirtschaftswissenschaft anrichtet und als Folge dieser kranken Wirtschaftswissenschaft dann auch in der real praktizierten Wirtschaft angerichtet wird.
Da müssten Sie fast eine eigene Universität gründen, weil Universitäten funktionieren so wahrscheinlich tatsächlich nirgendwo, oder?
Erstens, es wird dazu kommen, weil das, was ich jetzt vielleicht etwas zugespitzt zusammengefasst habe, das erkennen sehr viele und darunter leiden sehr viele. Und eine kleine Pionierstätte ist die erste University for Holistic Science, also genau das.
Ganzheitliche Studien?
Ja, für ganzheitliche Wissenschaft. Das Schumacher College in Totnes. In Südwestengland. Dort kann man zum Beispiel Economics for Transition, also ganzheitliche Wirtschaftswissenschaft, die uns auf die große Transformation vorbereitet in Richtung einer nachhaltigen Ökonomie, einer demokratischen Ökonomie, einer sozial gerechten Ökonomie, das kann man dort studieren. Und in kleinerer Form, in Ansätzen und tendenziell gibt es auch in Deutschland schon die ersten pluralen Masterstudien. Es gibt das Studium Generale, es gibt Tendenzen zur Inter- und Transdisziplinarität. Also ich glaube, es hört sich vielleicht noch an für einen Wunschtraum für viele, aber die Ansätze in diese Richtung, die sind schon da.
Aber das Studieren und Schreiben und Vortragen und Lehren hat Ihnen von Anfang an, wie es scheint, nicht ausgereicht, jetzt jenseits, dass Sie immer auch getanzt haben. Sie haben ATTAC, also die globalisierungskritische Bewegung ATTAC Österreich, mitbegründet und auch mehr als ein Jahrzehnt mit Ihnen zusammengearbeitet. War das der Impuls zu sagen, ich will nicht nur lernen, ich will nicht nur lehren, ich will tun?
Genau, also Teil eines ganzheitlichen oder auch tiefen ökologischen Lebensverständnisses ist, dass man sich nicht entweder für das reine Denken im Elfenbeinturm oder für die reine Körperlichkeit im Tanz oder für die reine Politik im Parlament entscheidet, oder dass man nur im eigenen Biedermeierzimmer einen nachhaltigen Lebensstil pflegt, sondern dass man diese vielen Ichs, wer bin ich und wenn ja, wie viele, dass man die nicht als auseinanderstrebende Widersprüche betrachtet, sondern das sind eben Facetten meines pluralen persönlichen Mosaiks. Und die Lebenskunst besteht unter anderem darin, diese Facetten zu integrieren. Und deshalb war das politische Engagement immer ein Teil, aber ein nicht wegzudenkender Teil meines Lebens. Und meine Vorgangsweise war so, ich gehe in die Natur und versuche in Verbindung zu gehen, in der Stille und frage, wo zieht es mich hin? Was ist mein Auftrag? Wo kann ich etwas Sinnvolles beitragen zu diesem Weltgeschehen? Und da kam dann sehr klar die Botschaft, die globalen Finanzmärkte, die brauchen eine tiefgreifende Änderung und Reform. Dort engagier dich. Und das war dann der Grund, warum ich hätte die Organisation sehr gerne Global Eyes genannt, also Global Eyes, globale Augen. Der Erdball wie ein Augapfel, der eben bewusst und wachsam beobachtet, wie die Globalisierung gestaltet wird und dazu eben Alternativen aufzuzeigen. Und hier in der globalen Ökonomie, speziell in der globalen Finanzökonomie und im Welthandelssystem zu intervenieren und das nicht den Experten, den vermeintlichen wirtschaftswissenschaftlichen Experten und auch nicht den Wirtschaftspolitikerinnen alleine zu überlassen. Das war dieser Ruf, der mich zur Mitgründung von ATTAC, ATTAC.
Das war ein bisschen zu aggressiv, der Name, weil Sie ihn lieber Global Eyes, klingt auch nett, genannt hätten.
Ja, eindeutig, weil manche Menschen springen sehr positiv, vor allem in Frankreich, auf eine offensive Initiative an. Aber bei sehr vielen Menschen gehen allein aufgrund des Klangs, es ist ja kein K drinnen, es ist nur ATTAC, es ist eine französische Abkürzung für die Besteuerung von spekulativen Finanztransaktionen. Also ich stehe da selbstverständlich voll inhaltlich dahinter. Aber allein der Klang ist nicht etwas, was in der Mitte der Gesellschaft in eine freudvolle Resonanz auslöst, sondern der Klang ist kämpferisch und deshalb hätte ich diese Organisation lieber Global Eyes genannt. Und eine der Spätfolgen meiner persönlichen Unzufriedenheit mit diesem Namen war, dass dann die Gemeinwohlökonomie entstanden ist. Die ist in der Mitte und die löst keine Ängste aus.
Über die reden wir gleich ausführlich mit Christian Felber. Tänzer, Autor, Aktivist, manchmal auch als Alternativökonom bezeichnet. Wir haben es schon angesprochen, das, was Sie unterstützen in Wort, Bild und Tat, ist die Gemeinwohlökonomie. Jetzt kann man ganze Bücher drüber schreiben, wie Sie unter anderem auch bewiesen haben. Lässt sich trotzdem in 4,5 Sätzen sagen, was das Alternative an dieser Wirtschaft ist?
Aber immer. Also eine Gemeinwohlökonomie ist eine Wirtschaftsform, in der alle wirtschaftlichen Aktivitäten grundlegend auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind. Satz 1. Deshalb wird auch wirtschaftlicher Erfolg an Gemeinwohl-Kenngrößen gemessen. Satz 2. Wir messen den Erfolg von Investitionen an der Gemeinwohlprüfung, den Erfolg von Unternehmen an der Gemeinwohlbilanz und den Erfolg von Volkswirtschaften am Gemeinwohlprodukt. Dritter Satz. Und vierter Satz, je mehr Unternehmen und andere wirtschaftliche Akteure, also auch Investoren zum Beispiel, zum Gemeinwohl beitragen, gemessen in der Gemeinwohlbilanz, desto leichter sollen sie es haben, damit ihr heutiger Wettbewerbsnachteil, weil sie ja höhere Kosten haben durch höhere Verantwortung, in einen Wettbewerbsvorteil gekehrt wird.
Das heißt, sehr gut, 4 Sätze. Das heißt aber auch, dass letztendlich bestimmte Elemente des Kapitalismus aufgenommen werden. Es geht halt nur nicht mehr darum, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man die Dinge nur oder überhaupt des Geldes willen tut.
Genau, es geht um eine echte Ökonomie, die ist eine Gemeinwohlökonomie laut Aristoteles. Hingegen Kapitalismus wäre nach Aristoteles das Gegenteil von Ökonomie. Da geht es primär um die Mehrung des Kapitals. Deshalb messen wir Erfolg im heutigen Kapitalismus mit der Finanzrendite bei Investitionen und mit dem Finanzgewinn bei Unternehmen und mit dem monetären Bruttoinlandsprodukt bei Volkswirtschaften. Das ist eine Abweichung und eigentlich sogar die Verkehrung der echten Ökonomie, weil in der ging es immer um das gute Leben für alle, um Lebensqualität und das Gemeinwohl. Und das ist sozusagen der grundlegende Reformvorschlag. Das wäre dann zwar nach wie vor eine Marktwirtschaft, also keine Angst. Es gäbe nach wie vor private Unternehmen, es gäbe die Unternehmensfreiheit, es gäbe auch privates Eigentum, also alle Grundelemente der marktwirtschaftlichen Ordnung, die würden erhalten und zum Teil sogar breiter zugänglich gemacht als heute. Weil wenn es transnationale fette Konzerne gibt, dann können ja viele gar nicht sich zu gleichen Bedingungen und Chancen am Markt beteiligen. Aber die kapitalistischen Elemente und der kapitalistische Charakter dieser Marktwirtschaft, der würde sogar zur Gänze überwunden werden.
Es gibt ja schon durchaus einige gemeinwohlorientierte Unternehmen. Die Bewegung, für die Sie so in gewisser Weise ein Kopf oder einer der Köpfe sind, die wächst ja auch. Aber glauben Sie, dass das tatsächlich etwas ist, was umfassend sich durchsetzen kann? Oder wird es immer eine wunderbare, schöne, blühende, leuchtende Nische bleiben?
Also ich bin tief überzeugt davon, dass sich das durchsetzen kann, weil die Grundwerte, das Wertesystem, auf dem die Gemeinwohlökonomie aufbaut, breit mehrheitsfähig sind. Die Menschenwürde, die Gerechtigkeit, die Nachhaltigkeit, die Demokratie, das sind Werte, hinter denen 70, 80, 90% der Bevölkerung stehen. Deshalb sind die ersten Abstimmungen dort, wo gefragt wurde, soll es eine kapitalistische Marktwirtschaft sein, wo die Unternehmen die Profite maximieren, sich gegenseitig fressen dürfen und unendlich groß werden dürfen und auch gegen Staaten klagen dürfen. Das ist eine kapitalistische Marktwirtschaft. Soll es die sein? Oder soll es eine ethische, eine gemeinwohlorientierte Marktwirtschaft sein, wo es auch Unternehmen gibt, wo es auch Unternehmensfreiheit gibt, wo es auch Handel gibt, wo es auch Banken gibt? Das alles gibt es. Nur ist eben die Primärorientierung von Unternehmen für den sozialen Zusammenhalt, für die Befriedigung von Bedürfnissen, für eine gerechte Verteilung und für die Stärkung der Demokratie zu sorgen. Das ist natürlich viel, viel differenzierter, als nur Finanzkennzahlen zu optimieren. Von daher ist das auch zunächst einmal komplexer und schwieriger. aber es entspricht der ethischen Überzeugung der großen Mehrheit, nicht nur der Menschen, sondern auch der Unternehmen. Und die gute Nachricht ist, diese Bewegung wurde ja von Unternehmen gegründet, die ja diese Werte, Überzeugungen schon in sich tragen, die sie aber heute nicht leben können, weil sie dafür bestraft werden, weil die transnationalen Konzerne, die diese Verantwortung nicht haben, die skrupelloser sind, die auf reine Profitmaximierung programmiert sind, einen Wettbewerbsvorteil haben, wenn sie eben diese reine finanzielle Orientierung im internationalen Wettbewerb ausnützen und auch schamlos und skrupellos ausnützen. Und diesen Wettbewerbsnachteil, den die vielen regionalen, mittelständischen Familienbetriebe, die schon intrinsisch motiviert sind, wenn die statt einem Wettbewerbsnachteil einen Vorteil bekämen, das ist sozusagen der Kern der gemeinwohlorientierten Marktwirtschaft, dann wären die da breitmehrheitlich dafür. Und das spüren wir auch. Wir kriegen Anfragen von vielen hundert Unternehmen und jetzt auch immer mehr Unternehmensverbänden, die sich das genauer anschauen, weil sie genau diese Analyse teilen. Die Unternehmen, die sich eigentlich ethisch und gemäß den Grundwerten unserer Verfassungen verhalten wollen, Zitat aus der Bayerischen Verfassung, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, Zitat aus dem Grundgesetz, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und die das machen wollen, die haben heute das Nachsehen und wir wollen das verkehren in einen systematischen und strukturellen Vorteil.
Wenn ich Ihnen zuhöre, drängt sich mir vor allen Dingen die Frage auf, wie man es schafft, eine Balance herzustellen. Balance ist sowieso etwas, was Ihnen sehr wichtig scheint. Eine Balance herzustellen zwischen individuellen Rechten, auch individuellen Freiheitsrechten, unternehmerischen Freiheitsrechten, die Sie ja durchaus zugestehen wollen, und dem Wohle der Gesellschaft. Also zu viel Gesellschaft, das geht dann in Richtung Sozialismus, das ist das gemeinwohlorientierte Wirtschaften erkennbar nicht. Und zu viel Individualität geht dann eben doch wieder auf Kosten der Gemeinschaft. Das auszubalancieren scheint mir das Allerschwierigste dabei.
Ich denke, die ethische Marktwirtschaft bietet uns genau diese Möglichkeit, weil genau wie Sie gesagt haben, gibt es die individuellen Grundwerte, Menschenwürde und Freiheit. Und es gibt die kollektiven Grundwerte, Solidarität, Gerechtigkeit und Demokratie. Und Gemeinwohl bedeutet für uns die Ausbalancierung dieser beiden Dimensionen des Menschseins, die individuelle und die kollektive Dimension. Und die Extreme kennen wir aus dem Sozialismus einerseits, wenn es überhaupt keine Unternehmensfreiheit und keine private Wirtschaftsinitiative gibt. Und das andere Extrem ist dann Margaret Thatcher, wenn sie sagt, so etwas wie eine Gesellschaft gibt es gar nicht. Und das goldene Mittelmaß ist, dass es zwar die Wirtschafts- und Unternehmensfreiheit gibt, dann können Menschen eigeninitiativ tätig werden auf Märkten, aber sie dürfen eben nicht ihren eigenen Nutzen maximieren, wie es die Wirtschaftswissenschaft predigt, sondern sie sind gleichzeitig im Rahmen ihrer unternehmerischen Freiheit verpflichtet, das Klima zu schützen, für eine gerechte Verteilung und sozialen Zusammenhalt zu sorgen, die Demokratie zu festigen, auf die Gleichstellung der Geschlechter zu achten und auf eine gerechte Verteilung. Und deshalb braucht es nicht nur eine Finanzbilanz, die misst sozusagen den Mittelerfolg der Unternehmen, sondern gleichzeitig auch eine Gemeinwohlbilanz. Dann sind wir wieder im Lot.
Wir reden gleich noch weiter über Balance mit Christian Felber. Und Sie müssen uns jetzt das Geheimnis verraten, wie Sie, Stichwort Balance nochmal, das hinbekommen, dass Sie auf der einen Seite mir wirklich wie ein Getriebener erscheinen. Sie halten Dutzende von Vorträgen im Jahr. Sie haben die Tanzperformances, über die wir schon gesprochen haben. Sie schreiben, Sie lehren, Sie sind Aktivist. Das klingt so vollkommen unbalanciert und so wenig nach innerer Ruhe und innerer Stille. Wie kriegst du das hin?
Vielleicht, weil ich immer von der inneren Ruhe und Stille ausgehe. Das ist genauso meine Seinsform und meine Selbstwahrnehmung, wie dass ich ein tanzendes Wesen bin. Das bin ich grundsätzlich. Und aus dieser Ruhe einerseits und aus dieser Energie andererseits, die mir das Tanzen verleiht, so wie andere Kraftquellen, auf die ich zugreifen kann, werde ich dann tätig. Und ich werde nicht tätig, um tätig zu werden, sondern ich werde dann tätig, wenn es mich ruft und wenn ich dafür Energie verspüre. Das heißt, in dem Moment, wo ich keine Energie verspüren würde, würde ich nichts mehr machen, egal wie viel die Außenwelt von mir erwartet. Das ist eben der schöne Lohn des Hörens auf die eigene innere Stimme. Und eine Botschaft, die sie mir zugeflüstert hat, ich möchte in diesem Jahr nicht mehr als 80 Vorträge halten.
Ach, nur 80? Oh je. Das ist aber, ich meine, Sie müssen ja dafür auch reisen. Also es ist ja nicht nur, dass Sie dann anderthalb Stunden, wie jetzt hier mit uns, etwas erzählen, etwas vortragen. Sie müssen sich bewegen und dann ist 80 schon eine Menge.
Ist eine Menge. Vielleicht jetzt, ich bin jetzt 46, es ist die Balance, die jetzt stimmig ist. Ich habe schon für mich die Ahnung vernommen, dass ich in Zukunft nur noch einen pro Woche machen möchte. Das wären dann ungefähr 50 und das kann dann auch noch weiter. Aber das hängt in jedem Moment davon ab, was ich fühle, wofür ich Energie spüre, wofür ich brenne und das aber auch eben erfahre. Und wenn es eines Tages die Botschaft wäre, jetzt bleib sesshaft und fahr gar nicht mehr in die Welt und send nur noch Videobotschaften aus, dann würde ich das von heute auf morgen umsetzen.
Sie sind, Herr Färber, scheint ein sehr spiritueller Mensch. Sind Sie auch ein gläubiger Mensch? Und da hat uns die Leitung wieder mal verlassen und wir spielen ein wenig Musik, bis wir Sie hoffentlich wiederfinden. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich von einer höheren Gewalt sprechen würde, die uns immer wieder unterbricht. Christian Färber im Studio in Wien uns zugeschaltet und wir wollten gerade über Spiritualität und Gott reden und schwupp war die Leitung weg. Wiederhole meine Frage nichtsdestotrotz, obwohl es vielleicht irgendjemand nicht will, sind Sie ein gläubiger Mensch?
Also ich betrachte mich als tief spirituellen Menschen, aber ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an. Das kann man vielleicht so vergleichen, wie dass ich noch nie einer Partei, einer politischen angehört habe, aber mich als sehr politischen Menschen verstehe. Und um Religion und Spiritualität zu unterscheiden, habe ich ein Bild geprägt. Die Religionen sind die kulturellen Übersetzungsinstitutionen und Rituale, die man auf den verschiedenen Kontinenten als Brunnen bestaunen kann. Die sind sehr unterschiedlich in Form, Bauart, Stil, Größe. Aber die Essenz, die man daraus schöpft, die ist überall dieselbe. Und das wäre die Spiritualität. Und so verstehe ich meine Spiritualität.
Also Sie haben nichts gegen Religionen als eine Art Triebriemen, aber Sie sind selber nicht religiös, waren mal in der katholischen Kirche, aber sind da ziemlich schnell raus.
Ich bin relativ frühzeitig ausgetreten aus verschiedenen Gründen. Das Wichtigste war vielleicht, dass für mich der Widerspruch, dass Frauen Menschen zweiter Klasse waren, nicht auflösbar war mit der Botschaft, dass alle Menschen gleich sind, weil sie von Gott kommen und dass man dann so eklatant dagegen verstößt und das nicht bespricht und da nicht gesprächsfähig ist, das habe ich nicht ertragen. Da bin ich dann mit 21 ausgetreten. Aber ich würde meine politischen Argumente nie religiös begründen, weil das ist eben die große Gefahr, dass es dann antiaufklärerisch wird und dass man dann im Namen eines Gottes plötzlich höhere Gesetze einfordert, die mühsam errungenen Grundrechte und Menschenrechte außer Kraft setzen können. Deshalb ist kein einziger meiner vielen Vorschläge religiös begründet, sondern rein ethisch, philosophisch aufgeklärt. Aber ich lasse meinen spirituellen Hintergrund da und dort durchschimmern. Und falls Interesse an einem tieferen Austausch besteht, dann bin ich auch hier transparent seit meinem sogenannten spirituellen Outing. Bin aber nach wie vor der Überzeugung, dass man Religion und Politik nicht vermischen sollte.
Und Sie wenden sich ganz explizit gegen das, was Sie Außengehorsam nennen. Also Sie sagen, man soll gehorsam sein, aber nicht etwa noch nicht mal einem Christian Färber gegenüber und schon gar nicht einer Kirche gegenüber, einer politischen Richtung gegenüber, sondern sich selbst.
Ja, ganz so dichotom ist es nicht. Ich habe nur zuerst, bin ich einer Unterscheidung von David Steindl-Rast gefolgt. Nachdem ich in meinem Sozialisationsumfeld sehr häufig die Erfahrung gemacht habe, dass die Autoritäten nicht auf natürlicher Autorität aufgebaut haben, das wäre Vorbild oder Authentizität oder Gemeinsinn, sondern sie haben einfach die Macht gehabt, also letztlich auf Gewalt. Und so ist der Gehorsamsbegriff gegenüber diesen gewaltförmigen Autoritäten, egal ob das Personen, Institutionen oder Ordnungsstrukturen wie der Kapitalismus waren, war dieser Gehorsamsbegriff sehr negativ geprägt, einfach durch meine Erfahrung. Und David Steindl-Rast hat mir den wunderbaren Weg gezeigt, was ist, wenn ich nach innen horche und dann nach innen gehorsam werde, dann ist das plötzlich ein positiver Gehorsamsbegriff. Aber es kann ja auch sein, dass in meinem praktischen Lebensumfeld, dass da Menschen mit gleicher ethischer Orientierung, mit gleicher Authentizität, mit gleicher Vorbildwirkung oder mit gleicher Spiritualität sind und wirken, auch Institutionen. Und das Hören auf die innere Stimme erlaubt mir hier zu unterscheiden zwischen den gewaltförmigen künstlichen Autoritäten und den natürlichen Autoritäten. Und wenn es die gibt, dann bin ich sehr gerne auch gehorsam nach außen. Ich folge anderen oder kooperiere mit ihnen, muss aber das Unterscheiden lernen. Und das ist etwas, was in meinem Sozialisationsumfeld nicht stattgefunden hat, sondern was ich als Geschenk oder sogar als Gnade des Hörens auf das eigene Herz lernen durfte.
Also von Ihren Eltern kommt es nicht?
Da müsste ich jetzt glatt mit Nein antworten.
Sie schreiben in Ihren Büchern, dass Natur, und Sie haben es auch im Gespräch schon mehrmals angedeutet, Natur, Naturverbundenheit für Sie eine ganz wichtige Rolle spielt. Sie schreiben, Umweltschutz ist Selbstschutz. Ich verstehe das in dem Sinne, man sägt nicht den Ast ab, auf dem man sitzt, oder?
Ja, genau. Das heißt, aber noch ein bisschen mehr. Ich bin auch der Ast. Ich sitze nicht nur drauf, sondern ich bin ja auch. Und der Hintergrund ist die Abkehr vom anthropozentrischen Weltbild, also dass der Mensch der Mittelpunkt der Welt oder auch nur der Schöpfung oder die Krone der Schöpfung wäre, sondern wir sind Teil dieses Mysteriums, von dem niemand mit Sicherheit sagen kann oder bisher sagen konnte, wie das entstanden ist, wie genau die Evolution ausgegangen ist. Und solange wir das gar nicht verstehen, was hier passiert, sollten wir uns da nicht als etwas Wichtigeres oder Besseres oder Höheres betrachten als das andere, sondern uns da harmonisch einfügen. Und das wäre dann ein tiefenökologischer oder auch ein ökophilosophischer Ansatz. Und die Folge wäre, dass wir eben nachhaltig wirtschaften und die Ökosysteme erhalten und Teil der Natur werden oder uns als Teil der Natur verstehen. Und ich denke, das wäre jetzt ein wichtiger Evolutionsschritt für die kapitalistischen Industriegesellschaften.
Also wäre es ja eigentlich auch viel schöner und passender in Ihrem Sinne, wenn wir nicht immer von Umweltschutz reden würden, sondern von Mitweltschutz.
Das wäre schon einmal auf der begrifflichen Ebene eine gute Brücke. Oder eben die letzte Konsequenz wäre dann eben Selbstschutz, wenn ein Wald gerodet wird, dann ist das wie wenn meine eigene Haut abgeschürft wird. Oder wenn ein Fluss vergiftet wird, dann fühle ich das wie wenn das Blut in meinen eigenen Adern vergiftet wird. Das sind jetzt natürlich Metaphern, aber ernst gemeint ist die Einladung, in die Verbindung mit der Natur zu gehen und sich tief fühlend und spürend zu verbinden mit diesem, manche nennen es Lebewesen namens Gaia, mit der Mutter Erde, weil letztlich hat die uns hervorgebracht. Letztlich ist das unsere große gemeinsame Mutter. Und vielleicht könnten wir eines Tages am Muttertag die Mutter Erde ehren und unser Wirtschaften so umgestalten, dass wir sie nicht zerstören und nicht zu sehr verändern, sondern eben in eine gelingende Beziehung mit ihr eintreten.
Kommt das von uns heraus? Meinen Sie, dass wir Menschen das naturgemäß fast entwickeln in diese Richtung? Oder braucht es da letztendlich auch einen Rahmen, Vorgaben, festgesetzte Rechte, universale Rechte, auch in diesem Bereich Ökologie, Umwelt, Mitweltschutz?
Es braucht immer beides. Das können wir nicht zuletzt vom Kapitalismus lernen. Wenn es einfach nur maßlose und gierige Menschen gäbe, die aber keine Rechtsformen damit gründen könnten und die dann auch nicht mit dem Rechtsanwalt im Rücken ihre egoistischen Ziele durchsetzen und durchklagen könnten, dann wird der Kapitalismus keine Sekunde funktionieren. Und mit dem Naturschutz ist es genau gleich. Es gibt zwar, das ist das große Glück, weltweit Menschen, die das, was ich jetzt in manche vielleicht für etwas romantisch klingenden Worten beschrieben habe, die weltweit diese gleiche Erfahrung machen und denen der Schutz der Mutter Erde ein ganz tiefes, intrinsisches Anliegen ist. Und die entwickeln auch Vorschläge, dass die Erde eine Rechtspersönlichkeit werden soll, die Rechtsschutz genießt im Völkerrecht. Und dann gibt es eben keinen freien Handel mehr und dann gibt es keinen freien Kapitalverkehr mehr und dann gibt es keine transnationalen Konzerne in der Größe von Bayer und Monsanto mehr, sondern dann müssen sich alle wirtschaftlichen Aktivitäten, egal ob Unternehmen, ob Handel oder Kredite, müssen immer mit berücksichtigen und einkalkulieren im wahrsten Sinne, wie sie sich auf die Ökosysteme und auf den Planeten auswirken. Und nur das, was verträglich ist, wird dann noch in einer gemeinwohlorientierten Ökonomie möglich
und
sein.
Und damit, Herr Felber, sind wir am Ende unseres Gespräches. Wir sind nicht nochmal unterbrochen worden. Vielen Dank nach Wien und Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke sehr. Schönen Tag noch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.